Aus der Traum vom deutschen Finale in der Champions League. Bayern scheitert in letzter Minute gegen Real Madrid. Borussia Dortmund muss also die deutsche Fahne in Wembley ganz alleine hochhalten. Über den gestrigen Abend in Madrid geht's jetzt in einer neuen Folge Kicker Daily. Ich bin Caroline Labes.
Und ich bin Matthias Dersch. Ja, und wir schalten jetzt ganz schnell in die spanische Hauptstadt, denn da ist unser Bayern-Reporter Frank Linkesch kurz davor zu boarden. Und der hat das Drama im Bernabeu gestern live erlebt.
Ja, bis zur 88. Minute sah alles nach einem Einzug ins Finale für die Bayern aus. Dann der Ausgleich und in der Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer für Real. José Lu schockt die Bayern mit einem Doppelschlag. Hallo Frank Linkesch, du bist uns jetzt vom Flughafen zugeschaltet.
Ja, hallo ihr zwei, schönen guten Morgen.
Hallo Frank, ja, man hört es im Hintergrund, es ist ein bisschen trubelig da bei dir, du bist jetzt kurz vorm Boarding, deshalb lass uns auch schnell reingehen. Ja, wir müssen, glaube ich, zu Beginn über diese eine Szene in der Nachspielzeit sprechen. Ich glaube, das war die 12. Minute der Nachspielzeit. Der Ball ist auf einmal im Tor von Madrid. Es steht 2-2, denkt man. Aber es gab einen Pfiff kurz vorher des Schiedsrichters. Erzähl uns mal, wie du die Situation im Stadion erlebt hast und wie die Bayern damit umgegangen sind nachher.
Ja, wir hatten eigentlich abgeschlossen damit und haben auf den Schlusspfiff gewartet, haben dann gesehen, der Ball ist im Tor. Ich habe aber auch sofort gesehen, dass die Fahne oben war. Und dann kam relativ schnell die Erkenntnis, dass der VAR diese Szene nicht checken kann, weil eben Schiedsrichter Marciniak in die Szene rein abgepfiffen hat. Der Ärger der Bayern war natürlich riesig, weil es gegen die gängige Praxis ist. Kein Regelverstoß, das ist auch wichtig zu sagen, aber es ist eben gegen die gängige Praxis, so eine Situation laufen zu lassen und es dann nochmal zu checken. Ob das dann letztlich abseits war, das werden wir wahrscheinlich nie mehr erfahren. Ob die Madrid-Spieler vielleicht auch schon ein bisschen abgeschalten haben, weil sie den Pfiff gehört haben, auch das bleibt hypothetisch. Aber es hat natürlich am Ende einen ziemlich faden Beigeschmack gehabt.
Wie war denn die Stimmung dann gestern nach Abpfiff? Entsetzen, Trauer, Enttäuschung, Schock, wahrscheinlich von allem so ein bisschen, oder?
Ja, eine Mischung. Sehr emotional, sauer, wütend. Thomas Tuchel habe ich persönlich noch nie so angefasst erlebt wie auf der Pressekonferenz. Man konnte, glaube ich, auch im Fernsehen schon sehen, da hat er mit den Tränen gerungen. Da kam auch nochmal ganz klar eben zum Vorschein, wie wichtig ihm das gewesen wäre. Und der Matchplan ging ja auch lange auf, wobei man natürlich auch sagen muss, rein sportlich betrachtet war das am Ende nicht unverdient für Real Madrid. Ne? Das muss man fairerweise auch sagen. Und es hat sich dann natürlich viel auf diese letzte Szene kapriziert und den Schiedsrichter plus die tragische Figur Manuel Neuer. Sagen wir es mal so, die verantwortlichen Spieler, Mannschaft, die waren sehr, sehr aufgewühlt. Und hinterher am Bankett zum Beispiel, die waren auch relativ schnell im Bett, alle die Spieler. Ich glaube, die hatten keine große Lust mehr, da noch irgendwie sich einen schönen Abend zu machen.
Ja, du hast Manuel Neuer angesprochen. Der hat eine richtig gute Partie abgeliefert. Der hat zwei, dreimal richtig stark pariert, hat die Bayern da im Spiel gehalten. Und dann unterläuft ihm kurz vor Schluss dieser Fehler, der ihm in seiner Karriere vielleicht ein, zwei Mal bislang passiert ist, würde ich sagen, dass er so daneben greift. Welche Erklärung gibt es dafür? Hat er selber eine gehabt?
Ja, er selber hat gesagt, dass er den Ball anders erwartet hat, den Aufsetzer von Vinny Junior, dass er gedacht hat, er kommt auf Brusthöhe und dann aber eben höher abgesprungen ist und Richtung Hals ging und dann konnte er nicht mehr greifen und dann ist der Fehler einfach passiert. Das ist letztlich unerklärlich. Alle, die hier dabei waren in Madrid, haben uns an Oliver Kahn, der übrigens im Stadion war auf Einladung von Real Madrid, haben uns an ihn erinnert gefühlt, der, wenn wir uns erinnern, bei der WM 2002 Deutschland ins Finale gebracht hat und dann damals diesen Fehler gemacht hat. Und das war jetzt letztlich auf 90 Minuten komprimiert die gleiche Geschichte bei Neuer, der Grund gewesen wäre, hätten es die Bayern geschafft. Und dann eben ja spät in diesem Spiel zur tragischen Figur wurde.
Was in der Nachbetrachtung, dadurch, dass es eben diese Neuer-Szene gab, dass es dieses Abseits-Tor der Bayern gab, was da fast so ein bisschen zu kurz gekommen ist, die Bayern hatten ja kurz vorher, bevor Real den Ausgleich schießt, die Chance zum 2-0. Da läuft ein Konter über Müller Pavlovic, der da nicht sauber zu Ende gespielt wird. Pavlovic hat dann, glaube ich, sogar Krämpfe. Ist das die Dramatik, die so ein Halbfinale in der Champions League dann eben auch ausmacht, dieses Wechselspiel zwischen Himmel und Hölle binnen weniger Sekunden?
Es war ein großer Fußballabend, ne? Unabhängig vom Ergebnis und diese irren Wendungen, das gibt's, glaube ich, dann wirklich nur in so einem Wettbewerb, K.O.-Spiel, Top oder Top. Du hast völlig richtig gesagt, diese unsauber ausgespielten Konter, das hat Tuchel dann, als er einigermaßen gefasst war, auch moniert, weil die Bayern schon in der ersten Halbzeit unglaublich viele Szenen hatten, die sie sich selbst kaputt gemacht haben, wo sie zu guten Chancen hätten kommen können, zu Toren kommen können. Dieser Konter über Müller Pavlovic war dann nur die letzte Aktion von vielen. Und da haben sie einfach unsauber gespielt. Das zieht sich aber mittlerweile auch schon seit mehr als einem Jahr durch die ganze Mannschaft, dass da einfach viele Dinge ja unsauber zu Ende gespielt werden und dass sich die Mannschaft damit guter Möglichkeiten beraubt.
Ja, jetzt war die Champions League in dieser Saison tatsächlich der letzte Titel, der für die Bayern noch möglich gewesen wäre. Es ist die erste Saison seit der Saison 2011-2012, dass die Bayern jetzt keinen Titel holen. Was bedeutet das auch für die Verantwortlichen im Club?
Naja, dieser Verein definiert sich letztlich über Titel und Erfolge und der Stachel sitzt natürlich tief und wer die Verantwortlichen kennt, ja, die schauen natürlich um sich. Da wird Bayer Leverkusen jetzt zu Recht gefeiert, ist everybody's darling in der Liga, vielleicht am Ende mit 3 Titeln. Borussia Dortmund steht im Champions-League-Finale und der FC Bayern ist dann irgendwo gefühlt noch die Nummer 3. Das tut denen weh. Ich würde immer sagen, das ist ein sportlicher Wettbewerb und das müssen sie fair hinnehmen, dass nach all diesen Jahren der Erfolge sowas auch mal passiert, dass mal ein titelloses Jahr da ist und würde es vielmehr als Chance zur Erneuerung und zum Aufbruch auch sehen. Ja, in der Mannschaft wird sich eh einiges tun müssen, der Trainer wird noch gesucht und Jan Dresen, der CEO, hat auch gestern schon vorausgeblickt, mitten im Rückblick, klingt nach Widerspruch, aber er hat an 2012 erinnert, nach diesem dramatischen Finale gegen Chelsea, als Thomas Müller am Tag danach schon in die Mannschaftsgruppe geschrieben hat, wir kommen wieder und wir holen uns das Ding in einem Jahr. Und Dresen hat dann gestern eben daran erinnert, dass ja 2025 in einem Jahr das Champions-League-Finale in München stattfindet und dass das ein ganz, ganz großes Ziel des FC Bayern natürlich ist. Also kurz gesagt, Enttäuschung verarbeiten, Mund abputzen und dann neu angreifen.
Ja, 2 Aspekte würden mich da noch interessieren mit Blick auf den Neuaufbau. Gestern die Partie, Thomas Tuchel hat es hinterher gesagt, es war eigentlich keiner seiner Wechsel ein ich möchte jetzt was wechseln, sondern es war ein Musswechsel. Die Spieler waren angeschlagen oder verletzt. Was sagt das zum einen über den Bedarf aus, die Bank zu verbreitern, generell die Qualität zu verbreitern und zum anderen auch darüber, was vielleicht rund um die Mannschaft passieren muss, dass eben nicht die Situation sich wiederholt wie in diesem Jahr, dass ein Spieler wie Serge Gnabry 4-5 Mal mit Muskelverletzungen ausfällt?
Ja, das ist natürlich aus medizinischer Sicht ein heikles Thema, aber wenn man mit den Verantwortlichen spricht, die sagen alle, sie sind bei der Ursachenforschung, warum es diese vielen Verletzungen gibt. Das kann sich keiner so recht erklären. Hybridrasen im Training, Teilhybrid, Belastungssteuerung, Überlastung etc. Es ist natürlich extrem auffällig. Und ja, ich hatte das in der gestrigen Folge schon gesagt, dass das ein Knackpunkt in diesem Spiel werden kann, weil du nicht weißt, wer kann hier überhaupt 90 Minuten gehen, wie oft musst du wechseln, wie kannst du nachlegen. Und die Bank von Real Madrid, die war definitiv besser als die von Bayern München. Ja, und Luka Modric, der reinkam, der hat schon nochmal Impulse gebracht bei Real. Und bei Bayern hattest du das nicht. Und da müssen sie sich generell Gedanken machen. In Bestbesetzung mag das immer noch gut sein, gerade in der Offensive. Aber du hast einen Kingsley Coman, der hast du keine 50% der Saison. Du hast einen Serge Gnabry, der ständig verletzt ist. Das sind viel zu viele Fragezeichen. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, um das dann abzuschließen, sagen wir mal, der Schiedsrichter hätte das weiterlaufen lassen. Das 2-2 wäre gefallen, das hätte gezählt und wir hätten alle eine Verlängerung in Madrid erlebt. Mit den 11 Leuten, die dann auf dem Platz standen, zu dem Zeitpunkt, da tue ich mich ganz, ganz schwer, die Fantasie zu entwickeln, dass die Bayern diese Verlängerung siegreich gestaltet hätten oder sich irgendwie ins Elfmeterschießen gerettet hätten. Das ist zu wenig und da müssen sie was tun.
Dann zum Abschluss die Frage an dich, aber natürlich vor allem vielleicht auch an Matthias als unseren BVB-Reporter. Dortmund gegen Real jetzt im Finale. Was wird das für ein Spiel und wie stehen da die Chancen für den BVB?
Ja, Finale ist für mich immer offen, da wird es viel um Erfahrungen gehen. Real ist natürlich abgezockt, die haben diese Situation 100-mal durchgemacht. Und wer das gestern erlebt hat, so um die 80. Minute, denkst du dir, ja, vielleicht sind die jetzt am Ende und sie kommen halt doch wieder zurück. Und die haben schon eine brutale individuelle Qualität. Haben übrigens auch, die Statistiker mögen nicht Lügen strafen, ich glaube seit 1981 kein europäisches Finale mehr verloren. Es gibt ja hier in Madrid den Spruch, Real spielt keine Finals, Real gewinnt Finals. Auf der anderen Seite hat der BVB eine super Mentalität in dieser Saison gezeigt. Die haben sich nicht kleinkriegen lassen, haben es auch geschafft, irgendwie diese Spiele immer zu ziehen. Ja, und deswegen eine Chance ist da. Es kann alles passieren in so einem Spiel. Favorit ist für mich trotzdem Real Madrid.
Ja, ich glaube, um es kurz zu machen bei meiner Antwort, es spricht eigentlich nichts für Borussia Dortmund in diesem Spiel. Und genau das ist die Chance des BVB. Die reisen da als absolute Außenseiter an. Die haben nicht diese Druckkulisse rundherum, die es gegeben hätte, wenn die Bayern im Finale gestanden hätten. Dann hätte jeder von 2013 gesprochen, jeder von Revanche, jeder davon, dass das ein Wiedersehen mit Thomas Tuchel ist, der da sein letztes Spiel für die Bayern als Trainer macht und. Das Spiel wäre so aufgeladen gewesen rundherum, Das hast du jetzt nicht. Du bist klarer Außenseiter gegen Real Madrid. Du kannst da nur gewinnen. Und ich glaube, die haben große Lust darauf, das so zu machen. Marco Reus da im letzten Spiel für den BVB mit einem Sieg zu belohnen. Ob es dann klappt, wie Frank sagt, komplett offen. Aber ich würde es nicht ausschließen.
Dann, lieber Frank, danken wir dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du musst jetzt sofort in den Flieger zurück zu uns nach Deutschland. Vielen Dank.
Den würde ich ungern verpassen, ja. Danke euch, ja.
Danke dir.
Guten Flug. Ciao.
Ja, und bevor wir jetzt noch auf Bayer Leverkusen blicken, zunächst die News des Tages.
Simon Terodde, der Kapitän von Zweitligist Schalke 04, wird zum Saisonende seine Karriere beenden. Das gaben er und die Königsblauen heute bekannt. Terodde ist Rekordtorschütze der zweiten Liga und erzielte in seiner Karriere 177 Tore. Vor Schalke 04 lief Terodde unter anderem für den HSV, Stuttgart und auch Bochum auf. Schalke selbst hatte am Dienstag im Nachholspiel gegen Osnabrück mit einem 4:0 den Klassenerhalt in der zweiten Liga gefeiert.
Das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid hat auch Auswirkungen auf die EM-Planungen von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer muss im Vorbereitungstrainingslager im Weimarer Land auf die Realspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos sowie auf Dortmunds Stürmer Niklas Füllkrug verzichten. Die sind nämlich alle am 1. Juni noch im Finale in Wembley im Einsatz. Auch beim vorletzten EM-Test am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine dürften die Endspielteilnehmer noch fehlen. Und unter Umständen betrifft das sogar noch mehr EM-Teilnehmer. Zuletzt bewarben sich ja insbesondere Nico Schlotterbeck, Mats Hummels und auch Julian Brandt mit starken Leistungen beim BVB für eine Rückkehr ins DFB-Team. Nagelsmann dürfte sich derzeit also reichlich Gedanken machen. Sein finaler Kader wird am 16. Mai in Berlin bekannt gegeben. Noch offen ist, ob das deutsche Aufgebot aus 26 Spielern bestehen wird, wie von der UEFA erlaubt, oder nur aus 23, wie von Nagelsmann lange präferiert.
Der VfB Stuttgart wird in dieser Sommerpause die offizielle Bundesliga-Japan-Tour bestreiten. Die Schwaben reisen vom 26. Juli bis 1. August nach Japan. Für den VfB ist es dort die erste Sommervorbereitung seit 1996. Vor Ort sind dann auch zwei Testspiele geplant gegen japanische Erstligisten. Am 28. Juli gegen Kyoto Sanga und am 1. August gegen Hiroshima. Aktuell stehen mit Hiroki Ito und Genki Haraguchi zwei Japaner bei den Stuttgartern unter Vertrag.
Ein weiterer Bundesligist hat heute Abend die Chance, in ein europäisches Finale einzuziehen. Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen kämpft gegen AS Rom um die Möglichkeit, das kleine Triple zu holen, denn im Pokalfinale steht das Team von Trainer Xabi Alonso ja auch noch. Das Hinspiel in der Europa League in Rom ging mit 2:0 an Leverkusen. Ob der Vorsprung reicht, das wollen wir jetzt von unserem Leverkusen-Experten Frank Lucien wissen. Hallo Frankie.
Hallo.
Ja, Frankie, normalerweise baut man vor Halbfinalspielen ja immer noch so ein wenig Spannung auf. Aber jetzt mal ehrlich, Leverkusen hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren, das Hinspiel 2:0 gewonnen. Warum sollte ich da heute Abend eigentlich überhaupt einschalten? Frei nach unserem ZDF-Kollegen Jochen Breyer. Das Ding ist doch eh durch, oder?
Naja, einschalten würde ich schon alleine deshalb, weil die Chance, guten Fußball zu sehen und besseren als vielerorts zu sehen, ist relativ groß. Bayer Leverkusen dominiert, Bayer Leverkusen überzeugt, Bayer Leverkusen hat keine Ausschläge nach unten. Also ich denke schon, das lohnt sich, ja.
Wie sieht's denn personell bei der Werkself aus heute? Sind alle Mann an Bord und können theoretisch eingesetzt werden?
Ja, das ist der Fall und das ist natürlich der riesengroße Vorteil des Trainers, der es über die Saison geschafft hat, den Kader leistungsmäßig sehr hoch zu nivellieren. Oder ist aufgefallen, dass Florian Wirtz, der leicht angeschlagen war, in Frankfurt gefehlt hat beim 5:1? Ich denke, nein. Heute wird er spielen und ich denke, er wird gut spielen. Und das macht Leverkusen nicht schlechter. Aber dieses Team hat wunderbare Schlüsselspieler, aber es ist nicht abhängig davon, ob die mal fehlen oder dabei sind.
1988 hat Leverkusen ja bereits einmal den UEFA Cup gewonnen. Welchen Stellenwert hätte es jetzt also, wenn der Europa League Titel folgen würde, beziehungsweise könnte?
Ah ja, das 1988, das war ein Zufallsprodukt eigentlich. Das war eine Mannschaft oder ein Kader mit Spielern aus der eigenen Jugend. 5, 6 Spieler wie Feinbier, Säckler, De Keyser, die kannte keiner. Und die haben sich von Runde zu Runde gesteigert. Ich denke, das jetzige Bayer ist sehr viel professioneller, sehr viel stärker. Da ist auch nichts mehr auf Zufall aufgebaut. konnten zwar ein bisschen Drama bei den späten Siegen, aber das, was abgeliefert wurde, war schon europäische Spitzenklasse. Und das war 88 nicht der Fall. Heute würde es ebenso bejubelt, weil es Teil eines Weges ist, der schlicht und einfach so nicht erwartet wurde, hin zu der Möglichkeit, das Triple zu holen.
Ja, wir werden es verfolgen, Frankie, du hast mich überzeugt, ich werde auch einschalten. Wer das Spiel im Fernsehen nicht verfolgen kann, dem empfehle ich wie immer unseren Live-Ticker in der Kicker-App. Caro, Frankie und ich sind raus für heute. Vielen Dank an dich und viel Spaß in Leverkusen heute.
Dankeschön.
So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen zu einer neuen Folge von Kicker Daily. Tschüss.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.